Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Radioredakteur kennengelernt und er hat gesagt, da bring doch ein paar Freunde mit, das ist super.
Stark, und dann warst du richtig?
Ja, und da war ich da halt unter den Befragern und so, und da, das war super, Luise Rinser auch, und da hat der dich zuerst ein bisschen mit Material versorgt, du konntest ja leider mal kurz mal was googeln, und dann hast du darüber gelesen und dich dort da fit gemacht und so, und ja, es war total eindrucksvoll. Schick mal das Bild, wo ich mit Biermann am Tisch sitze. Als 17-Jähriger, ja?
Ach, krass. Ach man, jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier. Ich habe schon mal drauf gedrückt. Es ist jetzt Zeit, dass wir miteinander sprechen. Endlich. Ich sag mal noch den Hörenden Hallo. Hallo. Das ist der Hurra Hurra Podcast. Eine Folge deutlich über 100. Und ich habe es Axel gerade schon gesagt. Ich mache das seit 2020 in unterschiedlichen Teams. Wir haben diese vielen Folgen und es ist ein Anlass, ein guter Grund, aber auch ein bisschen so, Axel wird die Hochschule verlassen. Aber wir reden erstmal darüber, wer ist überhaupt Axel? Erstmal hallo Axel.
Hallo Christian.
Axel, du hast mir einen tollen Lebenslauf geschickt und mit dem fange ich jetzt einfach mal an. Du bist 1960 in Stuttgart geboren.
Ja.
Du bist Innenarchitekt und Architekt. Bist du Kammer zugelassen?
Beides. Ich bin beiden Kammern eingeschrieben, sowohl in der Hochbaukammer wie auch in der Innenarchitekturkammer. Es gibt selten, aber...
Okay, und du bist aber zusätzlich auch, das steht hier unten nämlich auch, berufenes Mitglied im Werkbund und im Bund der Deutschen Architekten. Cool. Und hier steht noch so viele andere Sachen drin, auf die kommen wir dann im Laufe der Zeit. Aber du bist an der Burg seit 1994.
Ja.
Also, oh Gott, 25? Ich kann es schlecht rechnen.
32 Jahre.
32, Gottes Willen. Ich bin noch nicht mal 32. Nee, das stimmt, ich bin schon 32, aber du bist seit 32 Jahren Prof.
Ja. Ich bin seit 32 Jahren Prof und war davor an der Kunstakademie in Stuttgart 3 Jahre Assistent. Damals war man vorbeamteter Assistent. Heute sowas gab's, genau. Das ist dieser heutige Junior-Professor-Format. Und hatte das große Glück, da einen Professor zu haben. Ich war dort am Möbeldesign-Lehrpult. Also an dem, was heute der Klaus Michel macht. Und ich hatte das große Glück, dass mein Professor auch schon sehr, sehr lange Professor war und das seine letzten Jahre war, bevor er in Ruhestand gegangen ist. Und er
wie ist Robert Hausmann?
Ein Robert Hausmann. Bei Robert Hausmann habe ich Diplom gemacht. Arno Furtler ist es. Arno Furtler hat viel für Knoll gemacht in seinen jungen Jahren und dann danach für Martin Stoll. So. Und hatte das Weißenhof-Institut gegründet in Stuttgart. Und bei ihm war ich von 91 bis 94. Damals hieß es Hochschulassistent.
Mhm.
Also ich bin seit 35 Jahren in der Lehre.
Ja, und das ist ja ein Podcast über Designlehre, Design vermitteln, Design lernen. Und wir haben nur begrenzt Zeit, aber ich will mit dir genau darüber sprechen. Über das Lernen und Lehren und das Vermitteln von ich würde es jetzt mal Gestaltungskompetenzen sagen, aber wenn du jetzt selber von dir mal rückblickst, also wir schauen einmal zurück, wir können ja noch mal nach vorne schauen, da lass uns mal kurz zurückschauen. Was ist in deiner Meinung nach eine der Kern- und Grundkompetenzen, die Gestalterinnen und Gestalter, Designerinnen und Designer, Innenarchitekten und Innenarchitektinnen eigentlich haben können müssen, damit sie danach ein auskömmliches, freudvolles Berufsleben in diesem Metier haben können?
Ja, das ist eine sehr relevante Frage, weil im Grunde genommen geht es ja genau darum. Und meine Auffassung dazu ist geprägt eben von zwei sehr unterschiedlichen Lebenswelten. Das eine ist die italienische Erziehung. Die andere ist die deutsche Erziehung. Und ich habe in meinem Studium in Florenz gelernt, dass die Ahnung wichtig ist.
Mhm.
Ich glaube, ein guter Designer, ein guter Gestalter muss eine Ahnung haben. Und zwar eine Ahnung hierzu, wie man das so ganz landläufig sagt, der hat keine Ahnung oder der hat eine Ahnung davon, so dass er dass er Kompetenzen hat, aber eben auch das andere Ahnen, das Nicht-Wissen, aber das Fühlen, das sicher sein, dass da was kommt, ohne es begründen zu können. Und diese Ahnung ist, stelle ich mir vor, wie ein Organismus, der wächst und reift und wird auch immer, immer komplexer, je älter man wird. Und diese Ahnung bewirtschaftet man als Gestalter.
Ist Ahnung ein Ergebnis aus Erfahrung?
Es ist ein Teil davon. Zur Ahnung gehört noch viel mehr wie Erfahrung. Zur Ahnung gehört auch die Lebensumstände, in denen man sich bewegt, die man gar nicht unbedingt erfahren hat, sondern die man beiläufig mitnimmt. So, die Beiläufigkeit ist, also die nicht gesteuerte Erfahrung, die nicht abgehakte Erfahrung, ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Geschichte. Das ist auch das, was eine Präsenzuniversität oder eine Präsenzkunsthochschule von einer Fernuniversität unterscheidet. Es sind nicht die Facts, die über den Tisch gehen oder die vis-à-vis Gespräch entstehen, sondern es sind die Dinge, die irgendwie im Umraum sind, die alles mit beeinflussen, was du tust. Zur Ahnung gehört auch, dass du dich für Dinge interessierst, für deine Menschen interessierst, für Politik interessierst, für das interessierst, was Gegenwart ist, was Zeitlauf ist und das.
Ja, mit dem das Ausgesetztsein. Ich glaube, aktives, gewolltes Ausgesetztsein erzeugt ein Gefühl für etwas. Und vielleicht ist Ahnen ja auch anders als Extrapolieren oder sowas eine sehr unterschwellige, fast schon unsprachliche Art des Wissens.
Ja, genau. Eine Art des Wissens. Es ist eben gerade kein Wissen. Das ist ja das Interessante. Es ist ein Gefühlszustand. Und dieser Gefühlszustand ist nicht von ungefähr. Das ist ja interessant, nicht? Wenn wir eine Aufnahmeprüfung machen, früher hieß es Eignungsprüfung. So, und die, die kein Abitur haben, die müssen eine Begabtenprüfung machen. Da kommt eine Menge zusammen, nicht? Und ich denke, die Gaben, die jemand mitbekommt, das ist ja nicht immer nur eine Gabe, nicht? Sondern es sind ganz unterschiedliche Gaben. Das ist Gaben, kann man sich vorstellen, wie ein Kompott. So. Und allein dieses Gären dieser Gaben erzeugt schon eine Form von Ahnung. So, dass du irgendwann, so das war so dieser Umraum, den ich in Italien erfahren habe, der, wie gesagt, meine Arbeit bis heute prägt, ist, dass die Lösung für eine Bauaufgabe im Verstehen des Genius Loci liegt, also dem Umstand des Ortes. Und den Umstand des Ortes, dann kannst du jetzt studieren, dann kannst du nachlesen, dann kannst du in Archiven gucken, dann kannst du aufmessen, dann kannst du fotografieren und so weiter. Aber wenn du da sitzt und eine halbe Stunde ihm zuhörst, schaust, vielleicht was zeichnest, damit du nicht abgelenkt bist oder so, irgend sowas, dann kommt er zu dir. Und dann kommt irgendwas zu dir, was du noch nicht weißt oder was du entwickeln kannst. Und das ist eine Ahnung vom Ort. Und das unterscheidet meines Erachtens auch die Architekten voneinander, die auf einen Ort eingehen, dass sie den Ort unterschiedlich verstehen.
Aber warum ist das italienisch?
Also das ist eine Frage, wie der Berufsstand organisiert ist. Als ich Innenarchitektur in Stuttgart studiert habe, war das lustig, weil die hauptsächlichen Professorinnen und Professoren, bei denen ich studiert habe, waren Hochbauarchitekten und haben eigentlich so die Innenarchitekten ein bisschen runtergeschaut. So darf man es eigentlich nicht sagen. Aber sagen wir, sie haben zumindest gesagt, also wenn es mal irgendwie gut wird, landest du sowieso irgendwie bei der Architektur. Das war natürlich ein bisschen Unfug. Und als ich nach Italien gegangen bin und dort Architektur studiert habe, habe ich bei Architekten studiert, die haben Innenarchitektur gemacht, weil es halt nichts im Hochbau zu bauen gab. Und dort habe ich eigentlich Innenarchitektur erfahren und Hochbauarchitektur habe ich in meiner Erziehung in der Kunstakademie erfahren. So. Und dieser Zugang in Italien ist, dass man sagen, es gibt keine Innensuppe oder Außensuppe, es gibt bloß Suppe und es ist eben Architektur und die hat verschiedene Maßstäbe. Es gab auch kein Designstudium zu der Zeit, es waren alles Architekten. Das heißt, die Architektur war die Grunddisziplin, eine Generalistendisziplin, die von allen Wesentliches, Grundsätzliches, aber eben nichts Spezielles wusste. So, und der Generalist, der alte Architekt, ist ein Bild der italienischen Erziehung, also der romanischen Erziehung, wenn man so will, ist ein Generalist. Mhm. Und in Deutschland sind wir halt dazu übergegangen, einen Spartenspezialist auszubilden. Der ist dann nur fürs Innere, der darf keine Brücken bauen. Nahm ein, der ist bloß fürs Äußere, der hat von Umbauten keine Ahnung, weil er in diesem Maßstab nicht baut. Und einer, der macht Gärten und Landschaften, ist genauso ein Architekt, aber halt einer, der Landschaften entwickelt. Wir haben das spezialisiert, so. Aber gleichwohl ist, wenn man diese Biografien der erfolgreichen Architekten und Architektinnen studiert, fällt auf, dass sehr oft welche dabei sind, die haben gar nicht Architektur oder studiert. Corbusier, ja, Peter Behrens hat es auch nicht gemacht. Sie haben ihre Ahnung bewirtschaftet, die sie von einfacher Weise bekommen haben.
Ja. Ahnung bewirtschaftet.
Und diejenigen, die bei uns auch steinharte Hochbauarchitekten waren, haben durchaus auch erfolgreich als Designer arbeiten können. Mario Botta hat wunderbare Stühle, Lampen, Leuchten, alles Mögliche gemacht, weil er diese Kenntnis und diese Auffassung, diese Ahnung eben, die er als Architekt entwickelt hat, transformiert hat auf einen Mann anderen Maßstab.
So, und jetzt? Wie vermittelt man, wie erlaubt man das, wie schafft man Settings, in denen junge Menschen in diesen nicht nur die Ahnung bewirtschaften, sondern auch Werkzeuge an die Hand bekommen, um die Ahnung gut zu bewirtschaften.
Ja,
nicht Mann, sondern wie bist du da angegangen?
Ja, fangen wir trotzdem mit Mann an, weil das ist der wesentliche Unterschied zwischen einer Fachschule und einer Hochschule. Klammer auf, Kunsthochschule, Ausrufezeichen, Klammer zu. Das heißt, wir bilden nicht aus, sondern wir vermitteln den Zugang zur Bildung, was ein riesengroßer Unterschied ist. By the way, beiläufig, reflektieren wir über die Werkzeuge, die wir dabei benutzen. So. Aber der Umgang mit den Werkzeugen steht nicht im Vordergrund. Das ist ziemlich wichtig, das kann ziemlich arrogant sein, aber es ist eigentlich das Wesentliche. Es ist das Wesentliche deswegen, weil der eine Entwerfer vom anderen sich nicht dadurch unterscheidet, dass einer Rhino besser kann oder schneller im Vectorworks ist oder so toll den Tastenkürzel im Adobe-Welt drin hat, sondern weil er eine andere Form hat, eine Idee zu entwickeln, wo die Lösung einer sich vor ihm aufklappenden Fragestellung ist. Da ist es unsere Kernkompetenz, nicht das andere. Und das macht es schwierig, aber gleichzeitig eben auch interessant. So, und das heißt, bei uns ist es zum Beispiel interessant in der Innenarchitektur, wir haben vielleicht ein Drittel, die haben vorher eine Berufsausbildung als Tischler, Bauzeichner, was weiß ich. Die können dann diese Handwerkszeuge wie Zeichnen und sowas, die können das schon. Aber die haben bloß ganz kurzen Vorteil dabei. Das heißt, dann, wenn es um das Knacken von Fragestellungen geht, es ist einfach anderes gefragt und da holt man dann eben auch schneller dabei auf. So, das ist das Mann. Ich versuche tatsächlich, die Ahnung in den Vordergrund zu stellen. Es wird keiner meiner vielen Studenten jemals erlebt haben, dass man bei mir ein Brainstorming macht. So, das ist auch eine Methode, drauf zu kommen. Aber das ist weder den Begriff noch den Vorgang gibt es bei mir. Sondern ich glaube, dass dieses sich vertiefen in der wesentliche Zugang ist. Und das ist auch mit der Grund, dass meine wichtigste Lehreinheit die ist, die ganz am Anfang steht. Das ist das gemeinsame Verreisen, die gemeinsame Exkursion, wo wir versuchen, genau dem irgendwie nachzugehen. Alltagsbeobachtungen, konkrete Beobachtungen. Das kreuzt sich mit dem persönlichen Kennenlernen, mit den Dingen, die vor Ort da sind. Und. Das gibt irgendwie einen großen Brei um dann die Reise hat immer was zu tun mit dem, was nachher gefragt ist, so mit dem Laden der Batterie und damit eben auch, ja, sagen wir mal, der Pflege des Erkenntnistees, ja, so Kids.
Das Bewirtschaften der Ahnung, das Pflegen des
Erkenntnistees. Ja, Erkenntnistees sind Skizzen, nicht? Die sie zeichnest, ja. Und die kannst du jederzeit, wenn du sie anguckst, kannst du wieder aufgießen. Dann ist die Beobachtung wieder da. So. Das meine ich mit dem Erkenntnistee, nicht? So, das ist wie so ein chinesischer grüner Tee, den man ablegt und mitnimmt. Und oft sind es ja solche Beobachtungen, die werden erst wichtig in einem ganz anderen Zusammenhang. Erst viel später, sag mal, Mensch, da war doch was. Der hat dieses Ding von der Seite herangebohrt. Mhm. Und da war alles frei. Warum und wie hat er das gemacht? Und dann guckst du dir die Zeichnung wieder an und denkst, nee, das war ganz anders. Dann hast du zumindest eine Spur, wo du dem nachkommen kannst, deine Ahnung, wo du sagst, die Frage ist noch nicht beantwortet. Das Problem ist noch nicht gelöst. Die Möglichkeiten sind noch nicht am Ende. Das.
Jetzt sprichst du da vom Reisen und als wir eigentlich ausgemacht haben, dass wir uns zusammensetzen, das ist jetzt schon eine Weile her, dann hast du gesagt, ja, lass uns doch mal darüber reden, wie wichtig das Reisen im Lernen ist. Und dann lass uns das doch jetzt mal machen und ich erzähle mal kurz was, weil ich habe lese gerade, hat mir mein Kollege Matthias Görlich empfohlen, der Wachsmann-Report. Der Konrad, der Architekt Konrad Wachsmann, kommt 1979 im Rahmen des Einstein-Jubiläums nach Ostdeutschland und wird von einem Journalisten begleitet. Ich glaube, vielleicht eine Woche oder sowas. Und Wachsmann erzählt. Einfach permanent. Und eine Räuberpistole nach der anderen. Eine verrückte Geschichte. Und am Anfang sagte er so, ja, ich bin mir ganz unsicher, was ist jetzt Erinnerung und was habe ich mir ausgedacht? Das ist so ganz, wenn man das sozusagen unter dieser Brille liest, das kann so gewesen sein, das kann aber auch anders gewesen sein, macht dieses Buch unfassbar Spaß. Also ich lese es gerade ganz begeistert und auf jeden Fall musste Wachsmann emigrieren und ist auf Reisen und nach Paris das ist noch vor der Emigration, ist er bei Le Corbusier, dann geht er zu Oud, dann muss er nach an die Villa Massimo, von der Villa Massimo rüber wieder nach Frankreich, dann ist er in Barcelona, dann muss er wieder, es ist ein Riesen und dann ist er irgendwann in Amerika mit Gropius. Abgefahren. Und wie er die ganze Zeit eigentlich darüber spricht, wie dieses neben der Emigration, aber dieses Umfeld eigentlich ihn als Persönlichkeit nach und nach bildet. Ne? Das fand ich eine ganz interessante Sache. Und jetzt nochmal zurück und so. Und aus diesem Aspekt, das ist, der flieht aus Hitler-Deutschland, ist es keine Reise in dem Sinne, aber er ist natürlich unterwegs. So, und da muss er sagen, okay, damit öffne ich das jetzt mal und sagen, und du fährst mit deinen Studierenden auf Exkursion. Wir sitzen hier gerade bei dir in deinem Büro an der Burg und da sehe ich La Casa Contemporanea. Draußen sind nochmal andere Bilder gewesen, wo klar wird, ah, okay, du bist mit deinen Studierenden draußen.
Ja, also Konrad Wachsmann ist natürlich die komplexe, große, tiefe Geschichte. Wir beginnen uns ja erst damit auseinandersetzen, was rege Auslegung ist, was das Erkennen von Struktur ist und den Möglichkeiten und das. So, ich denke jetzt mal, wenn du in die Schule gehst, dann hast du deinen Stundenplan, deinen Lehrer, dein Fächerkanon und so weiter. Das ganze Leben hat eine ziemlich starke Regel, einen Automatismus. Wenn du nicht alles falsch machst, dann wirst du dann in die nächste Klasse versetzt. Da kommt dann dies und jenes und so weiter bis zu der Schnittstelle Bums, wo du deinen Schulabschluss hast, so, und wo du dann die Wahl hast, irgendwie deinem Leben eine andere Richtung zu geben. So. Bis dorthin hast du, glaube ich, als junger Mensch das Gefühl, dass du das Leben lernst, das genau so formatiert ist. Mhm. Und dann kommt es darauf an, was du für eine Chance hast, diese Formatierung in Frage zu stellen, die Möglichkeiten auszuloten, du stellst natürlich die Frage, was du selber damit, welche Rolle du darin spielen willst und so weiter. Und ich glaube, wenn du, alles das haben ja dann die Studierenden hinter sich, wenn sie mit mir studieren. Aber ich glaube, man fängt an, den Dingen eine Richtung geben zu können, wenn man das Prinzip erkannt hat, nachdem es funktioniert und die Gesetzgebigkeiten funktioniert. Man kann die Regeln nur brechen, wenn man sie kennt. Und da ist natürlich am einfachsten, am sinnlichsten und auch am genussvollsten, diese Erfahrung zu machen, wenn man das System wechselt. Und das System wechselst du, wenn du die Zivilisation, die Grenzen, die Sprache, die Kultur, was auch immer wechselst. So, ich selber habe das erfahren. Ich war ein sehr schlechter Schüler, habe ein sehr schlechtes Abitur gehabt. Gott sei Dank mich würde es ja meine Kunstfachschule interessieren, denen das völlig wurscht war. Aber also mit meinem Abischnitt hätte ich wohl übrigens einen Pokal gewinnen können und damals hat mich das eigentlich auch überhaupt nicht interessiert. Aber ich war in Sprachen sehr schlecht und ich bin mit meinen Freunden nach dem Abi, nach dem Jobben und so weiter für 4 Wochen nach Frankreich gefahren. Ich hatte einen 5er in Französisch und ich habe gemerkt, dass ich, wie im Gegensatz zu meinen Freunden, die zum Teil fantastische Schüler Französisch waren, sehr, sehr schnell die Sprache beherrscht habe, weil ich sie halt wie ein kleines Kind durch durch Imitation so hinbekommen habe. Und ich habe dort dann Leute kennengelernt. Also ich komme aus einem Sozialpädagogen, Familie, Journalisten und so weiter. Mit Architektur hat man da nichts am Sinn gehabt. Und ich habe dort Architekten kennengelernt. Und dachte mir, hey, das ist ja ein cooler Beruf. Die fangen erst um 10 Uhr an und dann geht es alles ganz langsam. Dann machen sie über alles so tief Gedanken und so weiter und so fort. Und in Frankreich ist der Architekt halt ein anderer Typ wie bei uns. Das darf man ohne Architekt bauen. Darum gibt es in ganz Frankreich weniger Architekten wie im Großraum Stuttgart. Das muss man sich mal überlegen.
Bitte?
Es gibt weniger Architekten in ganz Frankreich wie im Großraum Stuttgart. Weil man in Frankreich ohne Architekt bauen kann. Da reicht der Geometer, in Italien übrigens auch. Und der Architekt hat ein hohes Sozialprestige, wie bei uns auch, und wie ein Arzt oder sowas. Aber er gehört zu den Künstlern, die eigentlich eher eine prekäre Lebenssituation haben. Also die eigentlich damit kaum überleben können. So, wenn man halt sie nicht braucht in aller Regel.
Mhm.
Das ist hart.
Das ist schon immer so in Frankreich?
Keine Ahnung. Ich glaube schon, das gehört dort zum Berufsstand, nicht? Es gibt natürlich große Architekten dort auch, aber für die großen Bauaufgaben sucht man sich natürlich dann auch jemand, aber so für das Normalgeschäft, also wenn du bei uns eine Garage einbauen willst, brauchst du einen Architekt, das unterscheidet. So. Und das ist dort definitiv nicht so. So, und ich habe dort bei denen den Zugang gelernt und das hat mich angefangen zu interessieren. Ich bin dann dort zurück, wo ich mich dann entschlossen habe, an der Kunstakademie in Stuttgart die Aufnahmeprüfung zu machen. Da muss man auch Praktikum machen, da habe ich mein Schlosserpraktikum in Frankreich gemacht. Und ich habe dadurch über das Arbeiten dort die Erfahrung mit den Menschen Frankreich nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Dieselbe Ort, wo ich 4 Wochen im Urlaub war, hat sich eigentlich alles gedreht. Das war hochinteressant. Und das hat mich eigentlich dann da...
Total hat sich da gedreht.
Wie die Menschen in die Zukunft gucken, wie sie ihre Arbeit angucken. So, wie der Arbeitsalltag selber abläuft. So, ich war der festen Überzeugung, das läuft in einer anderen Sprache so ab wie bei uns, wie genau anders, ja. So, jemand geht zum Schlosser, gibt dem einen Plan, wie auch immer, und der macht einen Preis drunter, und dann kommst du am Montag und holst ab. So. In Frankreich funktioniert das anders. Da kommt dann der erstmal und sagt, ja, ich brauche, ein neuer Hundezwinger. Kannst du was für mich machen? Also sagt er, es kommt drauf an, das müssen wir uns halt mal angucken. Und dann zeigt er ihm so ein bisschen was hier und dort. Und dann muss er nebenher noch den Auspuff von dem LKW reparieren und für die Energiewirtschaft noch irgendwie so ein paar Träger um die Laternenpfähle machen. Und dann geht man auch wieder zu dem Ding wieder zurück. Und dann kommt der mal und das angucken und dann geht die ganze Werkstatt geht dann ein Trinken. So, geht Bon Coup, trinkt Muscadet. Und wenn das dann 5 Leute sind, dann geht jeder eine Runde aus außer dem Stift, mir, Und dann stehen diese Gläser da so vor mir dran. Die werden dann also abgelöffelt und dann geht man wieder zurück und arbeitet weiter. So, da muss ich mich als Mimertyp.
Also während der Chef mit dem Hundezwingel.
Nein, alle gehen dort mit. Der Chef geht mit, die sowas vor 40 Jahren. Die anderen aus der Werkstatt und dann bringt vielleicht der Auftraggeber auch noch einen mit und dann geht man da zu fünft nebenan in die Kneipe und ist gleich so gespürt. Nein, der Zwinger, der ist noch am Machen. Er ist schon lange nicht fertig. Ja. Er sagt, so, und dann ist er irgendwann fertig. Und dann sagt er, das kostet jetzt dir 1000 Francs. Sagt er, ja, jetzt pass auf, das kann ich dir im Moment nicht geben, aber ich gebe dir jetzt mal 400 und wenn du mir das noch machst, dann bezahle ich das nachher mit dem Ding nachher irgendwie weiter. Die Geschichte funktioniert bis dorthin, dass damals man keine Mehrwertsteuer oder keine Steuer darauf bezahlt hat, sondern nur aufs eingekaufte Material die Steuer bezahlt hat, daraus versucht hat zu kontrollieren. Das mache ich mit Regelwerk. Man merkt, diese Dinge haben durchaus ihre Regeln, die haben auch ihre Gesetzgebigkeit, die werden auch verhandelt, aber ganz anders wie bei uns.
Mhm.
So, und das ist, so ein Mechanismus musst du als Architekt, es kann gut sein, dass es heute anders ist, also das ist sogar durchaus möglich. Ich meine nur damit, du musst als Architekt das Betriebssystem, innerhalb dessen du arbeitest, nicht nur erlernen, sondern du musst ein Gefühl dafür kriegen, weil du der Manager bist davon. Ich glaube, als Designer ist es nicht viel anders. Du hast dort immer mit Menschen zu tun, die manche Dinge viel besser wissen wie du, aber du weißt, wo du es hinhaben möchtest. Und da dazwischen drin ist ein Vermittlungsweg, wo du den überzeugen musst, dass der seine Kompetenz.
Mhm. Das wirst du auch, ne?
Mhm.
Hört das dann auch?
Nee, das ist unsere neue Heizung. Die tut immer so.
Mhm.
Das sind 45 Dezibel,
ja.
Seit wir renoviert haben.
Nein. Wie lange macht ihr das jetzt?
So lange, bis der Heizkessel abstellt war.
Ja, wir sagen das mal unseren Zuhörern. Wir sitzen ja hier in einem unglaublich tollen Büro. Du hast gesagt, wann ist das Haus gebaut worden, Axel? 85, also quasi vor 180 Jahren. Und es ist jetzt wann renoviert worden?
Also nicht vor 150 Jahren.
Sag mal.
Ist jetzt in den letzten 2 Jahren renoviert worden.
Genau, und es gibt eine neue Heizung und die hat jetzt hier gerade angefangen, im Hintergrund so ein ASMR White Noise zu generieren. 45 Dezibel, das ist ein Raketenstart. Hier parallel in der Arbeitsstadt. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht irritieren. Wir nehmen das einfach.
Wir nennen das als Kammerton. Auf.
Wir nennen das als Kammerton. Mm. Hey, aber du, okay.
Ja, so, also wir waren stehen geblieben beim Betriebssystem.
Vor allem warst du in Frankreich stehen geblieben,
genau.
Nachdem er fünf Getränke ausgetrunken hat.
Wenn da zwei zum Bezahlen oder zur Beratung kommen sind, dann hast du abends erstmal eine Pause gebraucht. Das ist ja klar.
Ja, schön. Ja, genau. Das ist aber, du hast es ja gerade gesagt, ne? Es ist das ist klar, wird dort auch ein Hundezwinger gebaut. Wahrscheinlich mit denselben Werkzeug,
ne? Aber. Die Hunde werden dort auch alt. Das Ding sieht nachher aus, aus der Weg, bis er dorthin kommt. Und aus welchen Umständen er geboren wird, ist ein anderer.
Mhm.
So. Und in Italien war das nochmal spannender. Da ist nochmal einer draufgesetzt worden. Und diese Erfahrungen heißen, wenn man sich ein Stück weit den Blickwinkel dreht und ein paar Grad und dieselbe Sache von der anderen Seite anschaut, erfährt man viel über das Ding, weil auf einmal die Projektion eben räumlich wird. Sie wird dreidimensional, weil sie von zwei Seiten eingelötet wird. Und damit beginnen wir, weil die Ausgangsfrage ja war, wie ich das handhab, damit beginnen wir den Zugang auf die Fragestellung, oder sagen wir mal, den Problemumraum, der immer in meinen Projekten steht. Die Aufgabe selber schreibt sich erst in der Erkenntnis und daraus wird dann die Antwort als Projekt. Aber zunächst mal ist nur ein Phänomen. Casa Contemporanea, was bedeutet es, ein Haus, das die Gegenwart spiegelt? Was bedeutet es? So, ist ja schon mal eine interessante Frage. Zwischen Retro und Futurismus. Sagen, wie muss es
retrofuturistisch sein? Ja.
Ja, wie muss es sein?
Aber wenn du sagst, du hast ja gerade das Beispiel gebracht, dass du warst erst 4 Wochen in Frankreich und danach, 4 Monate für dein Praktikum oder sowas. Die 4 Wochen sind ja die Reise.
Mhm.
Und hast du selber gesagt, dass man da gar nicht so unglaublich viel begreifen kann, wie man das in dem größeren Komplex machen kann. Jetzt hast du ja aber ein Plädoyer für die Reise. Wenn du jetzt mit den Studierenden
Moment, ja. Reisen ist ja nicht gleich Reisen. Gell? Also sag mal, die Reise, die Abi-Reise ist das eine. Die Expedition, die ich mit meinen Studierenden mache, ist was anderes. Wir machen keine Urlaubsreise, auch keine Vergnügungsreise. Wir machen keine Bildungsreise, sondern wir reisen in dem Sinne, dass wir ganz unterschiedliche Facetten konzentriert zu uns nehmen.
So. Erzähl.
Ja, also das hat sich natürlich immer weiter verfeinert, nicht? So in der ersten Zeit sind wir immer in unterschiedliche Städte gereist. So, da waren wir halt an Jugendherbergen, haben uns die Dinge angeschaut. Dann war die nächste Phase, da sind wir in das Rheinwaldhaus der Stuttgarter Akademie gereist. Das Rheinwaldhaus ist von einem Kunstmaler, der sich mit seiner Familie zerstritten hatte, in den 30er Jahren der Stuttgarter Kunstakademie geschenkt worden. Tolles Atelierhaus direkt am Bodensee mit Seezugang, Boot und allem. Ja. Mit der Maßgabe, dass die Akademie das nutzt, dort Seminare mit ihren Studenten zu machen. Und wie immer das so ist, wenn man immer die Möglichkeit hat, macht man viel zu selten davon Gebrauch. Ich war da als Student. Und nachdem ich das erfahren habe, dass wenn man dort Mitglied des Freundes- und Fördervereins ist, der eigentliche Eigentümer des Gebäudes ist, man dort Urlaub machen kann, bin ich mit unserer Hochschule dort Mitglied geworden. Und seither dürfen wir dort auch jedem Jahr ein Seminar machen. Also kannst du auch mal hinfahren. Ist wunderbar. Man kocht selber.
So, irgendwie ist hier was ausgegangen, aber wir haben es wieder angemacht und das Rauschen der Heizung ist immer noch da, aber das stört uns so überhaupt nicht. Ich habe jetzt ein Kabel reingesteckt, mal sehen, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind bei den Reisen gewesen, ich habe wohl irgendwas Kluges gesagt. Ich glaube, es ging um das Wahrnehmen, dass wir die Studierenden und die anders wahrnehmende Studierenden uns wahrnehmen.
Genau, so dass man sich dort kennenlernt und ein Gefühl füreinander bekommt. Das für mich ganz genau dieses Prinzip eben der Klasse ist. Ein Grundprinzip, ein, sagen wir mal, didaktisches Prinzip einer Akademie oder einer Kunsthochschule. Das ist deswegen wichtig und anders, weil, und das muss man, glaube ich, sich in diesem Zusammenhang wirklich öfters mal klar machen. Mhm. Wir, die Lehrenden, sind nicht als Pädagogen ausgebildet. Das heißt, alle Lehrern, Schulen und so weiter. Und die haben Pädagogikteil, die machen ein Referendariat, wo irgendein Alter dahinter steht und sagt, Herr Kollege, hier ist gut, wenn Sie da mal das nochmal in die Tafel zeigen, dann versteht es so, ja auch. Das ist bei uns weder gefragt noch gewünscht. Es wird zwar von uns eine pädagogische Eignung gefragt, aber was das ist, ist völlig offen. Es wird sogar nicht mal beurteilt. In deiner Biografie wird geguckt, ob du sowas schon mal gemacht hast. Und daraus schließt man, dass es auch erfolgreich war. Das ist es aber keineswegs. So, trotzdem sind wir natürlich pädagogisch unterwegs. Mhm. Und wir sind eben in dem Humboldtschen Sinne, und darüber beneidet uns die Welt, unterwegs, der eben sagt, es gibt nicht, und auf einem universitären Bereich, es gibt nicht, nur diese Einbahnstraße, dass man was lernt, sondern lernt miteinander als Lerngemeinschaften, als Forschungsgemeinschaft entwickelt man das. Und klar, der mit mehr Erfahrung, der mit mehr Hintergrund, den er sich erworben hat, hat dort ist und der in einer anderen Lebensphase ist, hat einen anderen Blick auf das, was die Jüngeren, die nachkommen und so weiter. Aber er entwickelt sie und hilft in diesem Reifungsprozess eben mit seiner Kraft, seiner Persönlichkeit und nicht Kraft eines didaktischen Konstrukts. Mhm. Und das kann einem liegen oder nicht liegen. So, und deswegen, ich habe hier meine Seminargruppen immer als Klasse begriffen. Da gab es zwar welche, die haben das dann ein Semester gemacht, die sagen dann, okay, das war jetzt schön und gut oder nicht, aber mehr brauche ich davon jetzt nicht. Oder es gibt welche, die sagen, also das ist mir zu anstrengend oder es ist mir zu kategorisch oder was weiß ich. Wie auch immer, das ist ja das Gute, du kannst wählen, ich mache das mit jemand anders. Und ich habe Studierende, die von den 4 Entwürfen 3 bei mir machen und dann auch den Master und so weiter, die eben sich sukzessive weiterentwickeln, wo ich wir miteinander eine Ebene finden, in der wir uns reiben, austauschen und wo ich auch ganz gezielt auf die Begabung von dem Menschen, den ich immer besser kennenlerne, eingehen kann und das fördern kann. Mhm. So, das ist halt, das ist Kunsthochschule. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und das braucht natürlich, wie du vollkommen richtig festgestellt hast, auch eine Ebene des sich Kennenlernens und des sich Erspürens. Das sind nicht bloß die, das sind nicht bloß die, die harten Fakten, die man irgendwo sieht, sondern es ist eine bestimmte Weise, in die andere Haut zu schlüpfen, durch die anderen Augen zu gucken und so weiter.
Wie nehmen das deine Studierenden wahr? Was kriegst du für ein Feedback von für deine Expedition, Exkursion?
Da tauschen wir uns tatsächlich gar nicht so rasend drüber aus, aber für mich ist sehr wichtig, was die Studierenden mit dieser Phase, die sie hier in der Burg gemacht haben, 4 Jahre später machen, also 5 Jahre später machen. Meistens erkennen sie da ja erst, was für was wichtig war, wenn sie in irgendeiner anderen Situation sich erproben müssen und merken, da sind sie fixer, schneller am Punkt, können das und jenes, was sie sich vorher gar nicht klar gemacht haben. Und so mit zeitlichem Abstand bekomme ich viel Feedback. Ich habe zu vielen Absolventen, schreiben uns einmal im Jahr zu Weihnachten, so eine gute und eine,
Na, was bedeutet, wir schreiben uns zu Weihnachten?
Also, schreib denen, die schreiben mir.
Du machst eine Rundmail.
Nee. Händisch, mit Hand am Arm.
Aber das sind doch, wenn du seit 35 Jahren hier Prof bist, sind das ja... Du sagst es mir, wie viele Briefe du da schreibst.
Über 300.
Das ist aber nett von dir.
Ja, was heißt nett von mir? Es ist eine Sache, die mich interessiert. Ich begreife mich nicht als Saisonarbeiter, der ein Semester tut. Menschen, mit denen ich mich eingewachsen habe, wir sind eher sowas wie eine Bergseilschaft. Wir haben Matches miteinander gemacht und ich interessiere mich, wo sie sonst jetzt aufgestiegen sind. Sie interessieren mich, ob ich immer noch steige oder wo ich mich jetzt umdrehe. Es ist eher das. So, man tauscht ein bisschen die Rollen oder die Rollen werden andere, aber man nimmt sich eben in dieser Beziehung miteinander wahr. Und das ist super. Und das ist für mich die eigentliche Evaluation. Wenn das hinhaut, freue ich mich. Es gibt auch Punkte, wo es mal nicht hinhaut, da wo die Menschen nicht damit klarkommen sind, das ist dann für meine Ahnung auch gut. Mhm.
Aber wenn du denen dann, also ich muss noch kurz bei diesen Postkarten kleben bleiben, du kriegst ja dann noch Postkarten wieder zurück und dann stellt dir da jemand eine Frage, dann musst du wieder eine Postkarte zurückschreiben, also du bist ja dann in deinem
Permanent. Manchmal schon auch per Mail. Ne?
Ja, okay.
Oder sag mal, ich schicke denen meistens irgendwas, was wir gemacht haben.
So. Ja.
Und sie antworten mir manchmal auch mit Mail, so, oder wir schicken mir auch irgendwas.
Okay.
Also wir bedienen noch relativ viel die Post, aber wir arbeiten schon auch mit Mail. Aber der Zusammenhalt in der Innenarchitektur ist traditionell ziemlich groß. Alle 4 Jahren machen wir einen Alumni-Treffen, immer zur
Weltmeisterschaft,
wenn man es nicht vergisst. Ja, dieses Jahr findet tatsächlich bereits das 8. statt. Es werden jedes Mal mehr und die Netzwerke untereinander bei denen, ob wir das jetzt organisieren oder nicht, ist auch inzwischen schon so, dass da jedes Jahr mehr kommt und so, ich habe natürlich nicht mit allen eine Verbindung, das ist klar, aber sagen wir so, mit denen, vor allem mit denen, wo ich enger und öfters studiert habe schon, auch ohne die Alumni-Treffen. Ne?
Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, dass wir als Lehrende in unserem Metier ja keine Lehrausbildung oder Lehramtsstudium oder sowas haben. Didaktik, Pädagogik, das machen wir so, wie wir das tun. Manchmal so, wie wir es gelernt haben oder ganz bewusst genau andersrum, als wir es erfahren haben. Wie ist es aber
ja, jetzt? Das stimmt ja nicht ganz, gell? Wir haben ja einen Kompott auch erfahren. Wir haben ja auch nie bloß mit einem gearbeitet. Du, da ist einer, übernimmst du ein bisschen mehr, aber du korrigierst es, mit dem also nicht so gut fandest, mit Erfahrung.
Genau, richtig. So, weil ich, anders als du mit über 30 Jahren Lehrerfahrung, bin ich ja deutlich jünger. Aber das ist, können wir auch gleich noch drauf. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe und so wie ich es auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die ich mit dem Podcast spreche, ist ganz viel aus dieser eigenen persönlich individualisierten Erfahrung als Schüler oder Student, dieser Erfahrungsraum wird mitgenommen und wird in der Lehre rollenverkehrt, aber in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise. Andere merken, oh, die waren alle so unprofessionell, meine Lehrenden, ich will das alles ganz, ganz ordentlich machen, aber ich habe mir davon das und das mitgenommen. Es ist immer so, du hast Kompott gerade gesagt, genau, und das hat ganz, ganz viele Vorteile, das hat auch ein paar Nachteile. Und wenn ich jetzt aber dich frage, was ist denn jetzt aus deiner langjährigen Lehrerfahrung so ein Tipp an Lehrende, die vielleicht jetzt gerade anfangen, mit der ersten Assistenz, künstlerischen Mitarbeit, vielleicht in der Juniorprofessur oder gerade in der Professur beginnen und denen diese 30 Jahre Lehre jetzt noch bevorstehen? So, was würdest du denn da teilen wollen oder können?
Ja, also ich glaube, dass der tiefere Sinn der künstlerischen Mitarbeit genau darin besteht, dass du dir von einem anderen Blickwinkel als der des Studierenden den Laden anschaust.
Mhm.
Den Prof oder die Professorin, bei dem du bist, aber auch die anderen.
Mhm.
Das ist für mich das Wichtigste. Weil bei uns eben nicht, wie das an der Uni ist, dass du irgendwie eine Habilitation schreibst oder irgendwie dann großes wissenschaftliches Ei legst. Man sieht, der kann das auch.
Und großes wissenschaftliches Ei.
Der kann das auch und den bauen wir jetzt da dazu. Sondern es ist das, dass es nicht genügt, dass du als Innenarchitekt ein schönes Foyer gemacht hast oder einen schönen Speisesaal, sondern dass du jemand anderen das so ins Gehirn pflanzen kannst, dass er intrinsisch aus eigenem Antrieb die Dinge so gut macht, wie er es besser nicht kann. So. Also, das heißt, wenn man sich das anguckt, es gibt immer unter den Kollegen und Kolleginnen und Kollegen welche, die glühen noch nach 40 Jahren, das in der Werkstatt noch als Prof oder was auch immer ist. Und es gibt welche, die sind nach 3 oder 4 Jahren sind die schon platt. Sagen, ich werde älter, die Studieren bleiben immer gleich an. Ich muss jedem wieder erklären, was eine Schattenfuge ist und warum man die Fußbodenleiste braucht und dass bei der Küche 15 cm oder so die zurückspringt. Ja, das ist nicht mein Ding. So. Nur wenn du siehst, dass dich das eigentlich, die Leute irgendwo abzuholen und sich mit ihnen auf die Reise zu begeben, sich das anturnt, dann bist du eigentlich in diesem Beruf angekommen. Und das musst du dann auch irgendwie spiegeln. So, das ist das eine. Das ist der Erfahrungsschatz. Deswegen glaube ich auch, dass die wirkliche Weiterqualifikation als Mitarbeiter die ist, dass du das System nicht nur erkennst, sondern eine eigene Position dir da draus machst, wie du eben andere mitnehmen kannst. Und deine zweite Frage war, was ich den jüngeren Kollegen, die schon angekommen sind, raten würde.
Nee, warte, vielleicht musst du nichts raten. Vielleicht kannst du das klingt immer so als.
Ja.
Ja, vielleicht sowas, ne?
Spiegeln möchte. Ist erstens, bleib selber aktiv. Wenn du anfängst, deine Studierenden das, was sie tun, zu neiden, weil du selber gerne entwerfen würdest, dann bist du in einer Falle, aus der kommst du nicht mehr raus. Das heißt, bleib aktiv und bleib selber am Set, auf dem Spielfeld. Das ist das Schöne im Gegensatz zu Trainer beim Fußball, die nimmer Bälle aus dem Tor fischen oder sie reinschießen dürfen, sondern an der Seite.
Es gibt keine Trainerliga, ne?
Es gibt keine Trainerliga. Genau, wir Trainer, wir spielen ja immer noch mit. Allerdings nochmal mit einem anderen Unterschied, auf den können wir ja nachher noch kommen. So, aber du kannst, und deswegen ist auch dieser Punkt, der sehr anstrengend ist, wenn ich von außen gefragt werde, ja, wird es denn jetzt auch realisiert? Das ist doch so eine tolle Idee, das müsst ihr doch jetzt auch realisieren. Dann sage ich denen, darum geht's nicht. Realisierung im Studium interessiert mich nicht. Warum nicht? Weil wir genau 15 Wochen haben, um einen vom Punkt A zum Punkt B zu kommen. Und dieser Punkt A zum Punkt B ist nicht der, dass es erfolgreich realisiert ist, dass es den Nachttest, den Kilometertest in der Antarktis gemacht hat und solche Sachen, sondern das, was wir machen können, ist von der Anamnese, die erkennen, was es ist, den Musenkuss zu empfangen, die Idee, die es übrigens als Wort in keiner Honorarordnung gibt, die scheint umsonst zu sein. Es werden bloß andere Sachen gezahlt. Aber was uns unterscheidet, ist die Ideenkompetenz. Das muss man mal ganz klar sagen. Also in der Phase, wo das Erkennen, das Ideefassen und die Beweisführung in drei Richtungen. Die Relevanz, dass man es überhaupt braucht. Mhm. Die Evidenz, dass die Lösung einleuchtet. Ja. Und das Dritte ist das Komplizierteste, weil es auch nicht im Briefing steht, aber es ist immer das Entscheidende, das ist der Wow-Effekt. Wenn jemand emotional mitgenommen ist und nicht merkt, dass sich sein Leben ändert, deswegen, dass er irgendwo einen Schub kriegt. Wenn du nicht besser bist fürs Briefing, weil du daran was ausgelesen hast, was es möglich ist, dass jemand dort einen anderen Spirit bekommt, mhm, einen anderen Sicht auf die Dinge, dann kannst du deine Aufgabe nicht vollständig erledigt. Und das kannst du in den 15 Wochen lernen. Und alles andere, Ausschreiben, Handlanger knechten, Preise treiben, was weiß ich alles, Gewährleistung unterschreiben, Richtfest feiern. Alles das musst du lachen im Talk da. Ja, das musst du alles im Dro lernen oder unter freien Dingsbocken, auf der freien Wildbahn. Das kann man in der Hochschule nicht lernen.
Und das ist ja, glaube ich, ganz Interessante daran, dass der Anspruch manchmal der Studierenden an das ist, was sie hier erlernen können, mehr ist als das, was eigentlich leistbar ist. Also es ist so ein, da gibt es manche, die unterschätzen die Möglichkeiten und manche überschätzen sie so ein bisschen. Also dieses, also irgendwo war das mal, ich glaube an der UdK noch, da ging es um diese Reform Bachelor Master, das wurde ja ganz viel diskutiert, diese Bologna-Reform. Und irgendwo stand da das Wort mal ausbilden. Und ich glaube, das war Zielinski, der das dann gesagt hatte, wir bilden nicht aus in so einer, ne, so saß er da in so einem Forum und auf den Tisch gehauen und hat gesagt, es ist keine Ausbildung. Ob ich das damals teilen konnte oder nicht, aber in dieser Vehemenz schien er sehr davon überzeugt zu sein. Und das konnte ich mir annehmen und habe dann irgendwie versucht, ja, wo ist denn die Differenzierung? Und ich glaube, das Studieren ist ein ganz aktives Suchen, Finden, Ausprobieren, auf diese Reise gehen, und eine Ausbildung ist schon sehr zielorientiertes Skill Development, das eine, wo ich oder fast schon eine Disziplinierung dahinter steckt, die vielleicht im Studium gar nicht so abgebildet ist.
Ich bin da hundertprozentig bei dir. Das sehe ich ganz genauso. Das müsst ihr aber auch erkennen. Mhm. Also, wenn du meine Studierenden fragst, oder in der E-Mail-Architektur fragst, was man bei hier mitnehmen kann, ob wir studieren, wenn mir jetzt wichtig sein könnte, dann wirst du wahrscheinlich unisono hören, da lernst du unheimlich viel. Hm? So, du kriegst alle die Skills, die du brauchst. Das ist anstrengend, aber es lohnt sich. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. So, ich, Relevanz, Evidenz, Schaue. So. Und wenn du das verfeinerst und tief machst, so, wenn du die Relevanz auch ökonomisch untersetzen möchtest, dann musst du einen perfekten Leitplan zeichnen, der niemand anders versteht, dass er es nur so umsetzen kann, wie du dir das gedacht hast, weil du es zu wenig gedacht hast. So. Oder die Evidenz, du musst jemand was zeigen, der kein Grundriss lesen hat, der kein Schnitzer hat, das auf einen Blick erkennt, was da für ihn drin ist. Mhm. So. Und bei dem Staunen musst du wissen, wer außer deinem Bauherr noch mitstaunen muss, dass er zufrieden ist. Das ist der Nachbar, der Kunde, die Frau, der tote Vater, du, was weiß ich. Alles das spielt.
Aber das lernst du im Studium nicht.
Bei mir lernst du es schon.
Du lernst die Sensibilität dafür.
Ja, die Studentin da, ich rede einen Preis herum, aber es ist genau das. Also es ist eigentlich auch eine ganz alte Form des Beurteilens von gestalterischen Vorgehen, die auf Vitruvzoll gehen. Nicht? Die haben, Gatti hat den Willen entdeckt, ausgegraben, das war so, also Willen ein bisschen, die Geburtsstätte der Renaissance, der gesagt hat, ein guter Gestalter hat sein Machwerk in drei Richtungen zu begründen und auf den besten Punkt zu reden. Das ist die Firmitas, das ist jetzt umhakt wird. Konstruktion vielleicht in Deutsch. Das ist die Utilitas, das ist die Nützlichkeit, nicht die Funktion. Das letzte ist die Benutztas, das ist die Schönheit. So, wenn du an diesen drei Gestirn zusammen hast du die komplette Beziehung von dessen, wo du dich irgendwo durchhall und positionieren musst. Firmitas ist sehr scharf. So, es fällt zusammen oder nicht. Minustas ist sehr weich. Gefallen ist keine Kategorie. Das ist jedenfalls selber überlast. Und die Funktion ist ja auch nur, wie du sie definierst. Also das heißt, wenn ein guter Schuh den Fuß gut tun muss, schön aussehen und dich nicht behindern, dann sind Heike jetzt schlechte Schuhe. Das kann man so nicht sagen. Sie haben einfach eine andere Funktion. So. Die muss die Funktion beschreiben, von der halt die Nützlichkeit ist. Und da kommst du schon zu belastbaren Teil. Und du kannst diese einzelnen Argumente, diese einzelnen Sichtweisen auch durchaus mit evident Sichten hier alle untersetzen. So. Das ist der Wort. Und genau das ist das, was eben nicht der Wufschmule ist. Das, was nicht das ist, das Abarbeiten, sondern das ist in Dings setzen für eine Argumentation, für ein Plädoyer, für deines.
Du hast vorhin gesagt, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die machen das 40 Jahre und es gibt Leute, die sind nach 4 Jahren schon runter von der Kette. Wie kann man sich denn diese Haltung bewahren, dass immer wieder die, guck mal, so nimmt Hals und Stift, das sind also diese täglich grüßt das Murmeltier, man selber wird älter und da wir die Erstsemester stehen immer wieder neu vor der Tür. Hast du da noch nicht mal vielleicht aus deiner eigenen Biografie, aber du hast ja auch viele Kolleginnen und Kollegen gesehen, wo du sagst, ah, guck mal, das schien ein gutes Modell zu sein.
Also ich glaube, dazu muss man tatsächlich aber Gaben auch hin von Gaben mitkriegen. Aber man, wie mit allen Dingen, die gut funktionieren auf einem hohen Niveau, muss man damit auch schon umgehen. Das heißt, man muss Musezeiten zur Perfektion einbauen. Jeder Leistungssportler weiß, dass die Regeneration die halbe Miete ist und wieder auf höchstem Niveau zu bringen. Ja, das hat mir im Studium keiner gesagt. Darüber rede ich mit meinen Studierenden. Dass du die Batterie wieder laden musst, eindrücken mit, das ist auch auf den Boden fallen muss, der jetzt sehr ausgetrocknet ist, der gut genährt ist, alles das. Das musst du als Lehrender auch machen. Du musst deine Forschungssemester alle leben und die gut nutzen, na, so für dich. Das sind Hilfsteile. Aber nochmal, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Stück weit eben von deinem Gabenkompott abhängig, wie weit du dem erfolgreich gewachsen bist oder nicht. Und die große Verantwortung einer Berufungskommission, also einer Kommission an einer Hochschule, die das Privileg hat, sich die Kollegen, die Kollegin selbst auszusuchen, liegt genau in der Erkennung. Und nicht in dem Studieren von Unterlernen und dem Bewerten nach
Eignung.
Also sagen wir mal, auch für feuilletonistischen, die so wie in der Zeitschrift durchblättern, du musst oft versuchen, den Tubus dahinter zu erkennen, ob der dazu passt, das zu
Und da hast du in deinem Buch, was erscheint, im Rahmen deiner Ausstellung, die jetzt bald kommt, beziehst du dich auf Arthur C. Brooke und hast da die fluide Intelligenz und die kristalline Intelligenz, also dieses Bild, was er aufmacht. Ich glaube, es ist in dem Buch glücklich sein oder glücklich leben oder irgendwie sowas. Und damit fängt da, also du hast auf dieses Dreierbild der Ahnung als so eine Darstellung da drin. Du hast aber eben auch so einen Graphen zu dieser fluiden und kristallinen Intelligenz drin. Kurzer Exkurs, liebe Hörenden. Mach du mal, erklär du mal, was ist fluide und kristalline Intelligenz nach Brook? Jetzt muss er erstmal Kaffee trinken, den mache ich auch. Dann können wir ja noch ein bisschen der Heizung zuhören im Hintergrund.
Ja, so. Entschuldigung. Also, das ist eine hochinteressante Sache. Die Glücksforschung in den USA wird an zwei Lehrstühlen bildet. Und beide Forscher haben ganz unterschiedliche Projektionen auf das, was Glück ist. Und Brooks hat mich sehr beeindruckt, weil er in seinen Forschungen, die er an Vitas von großen Persönlichkeiten gemacht hat, einfach deswegen, wenn es gut einsehen kann, und festgestellt hat, dass der Mensch so in seinem Wesen zwei Phasen durchläuft. Das eine ist die fluide Phase, die beginnt so in der Pubertät und ein bisschen danach. Und das ist eine ansteigende Phase, die so bis zum 40. Lebensjahr geht. Maximal, wo der Mensch besonders mutig ist, kreativ ist, sehr instinktsicher, Treffer landet und so weiter. Also er zeigt das bei Bach, der hat alle seine großen Werke in dieser Zeit geschrieben. Ne? Und dann fällt er in ein, bricht die ab, so, und man denkt, dann wird Mensch mehr ein Midlife-Crisis oder sonst alles. Es passiert dann weniger, man hat gar nichts mehr. Die Menschen werden dann eher unglücklich oder ungut und sie sind dann eigentlich ein Stück weit verloren. Und Fuchs sagt, es gibt eine zweite Phase, die beginnt etwa so Mitte 30, 40. Das ist die kristalline Phase. Die befähigt den Menschen besonders gut, andere, die Fluide bei anderen zu erkennen, sie zu fördern, auszubauen. Sie sind dann eigentlich besonders gute Anleitende. Und er sagt, die steigt dann so ein bisschen, es geht so etwa bis sanft, so bis 60, und wenn man gut mit sich umgeht, dann bleibt die konstant auf der gleichen. Und ich finde es eigentlich ein sehr schönes, passendes Modell, wenn man so will, um sich das zu erklären, was eine Kunsthochschule braucht. Das heißt, wir sortieren unsere Bewerberinnen und Bewerber nach ihrer fluiden Phase, aber wir müssen ein Gefühl dafür bekommen, ob sie in der kristallinen Phase genau das machen können, was Bach gemacht hat. Er ist dann ein großer Kantor geworden, war ein überragender, der an die Menschen rangekommen ist, die mitgenommen hat. Und sein Sohn zum Beispiel, Philipp Emanuel Bach, war ja viel erfolgreich, wie er war nicht der Popstar. Der Vater, der hat den Vater weit überrannt, so in der Wahrnehmung. Aber er ist nicht auf die kristalline Phase gekommen und ist arm, verzweifelt, unglücklich gestorben. So. Mich interessiert dieses Bild genau das, weil ich glaube, dass wir, das ist meine Küchentheorie in der Burg, in guten Lagen beieinander haben, weil der übermäßig viele haben die in ihrer kristallinen Phase, die haben nicht Donald Trumps gemacht. So, dadurch, das hat hier die Szene gut beeinflusst, andere mitgenommen in den Werkstätten, in den Institutionen, die um uns rum sind, am Designhaus und die Textilmanufaktur, das ist ein, ja, die Uni und alles das. Und wenn man Professor oder Professoren einer Kunsthochschule und einer Schule wie an der Uni aufhörst, das ist gar nicht überall das Gleiche, ist es ja nicht nur so, dass du dafür berufen wirst, gute Lehre zu machen, Menschen zu entwickeln. Das ist, sagen wir mal, selbstverständlich. Aber es gibt noch eins, und das war mir meinen Zeiten, als mich da die Verantwortung getragen habe, besonders wichtig. Du hast auch die Verpflichtung, die System weiterzuentwickeln. dort weiterzuentwickeln, wo du selber reflektierst, wo es vielleicht auch weiterentwickelt werden muss, damit genau das funktioniert.
Mhm. In welcher Phase bist du in die Professur gekommen?
Ich bin genau in dieser Übergangsphase gekommen von Kristallin. Wenn man fliegt in die Kristalline, wenn du ein Buch, das ich, das mir die Hochschule ermöglicht hat, als ich 60 geworden bin, vor 6 Jahren, das im Hommage zu...
Ist das Hausbau?
Ja, ja.
Heinrich von... Kommen wir doch mal rein, liegt ja hier rum.
Heinrich Tessen, hatte ein Buch geschrieben, zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Nee, er hat es geschrieben, wo er von der Fluid in die Kristalline gekommen ist, und das hieß Hausbau und dergleichen, und mein Lehrstuhl heißt Innenarchitektur und Ausbaukonstruktion, darum heißt mein Buch Ausbau und dergleichen. So, und 2 Drittel davon sind etwa aus dieser Zeit, so die zwischen 90, nein, also 88 und in der 90er Jahre gemacht habe, und danach sind es andere, komplexere, aber deutlich weniger, weil ich eben hier mehr unternommen habe. So.
Das ist sozusagen eine Reflexion deines Studios oder deiner eigenen Entwurfsarbeit.
Meine eigene Entwurfsarbeit ist es. Das ist eine, so, das heißt, die Idee dabei war, das Prinzip umzudrehen, also nicht ein Bildband zu machen mit schönen Ergebnissen, sondern, und wo es dann in der Fußnote meiner Skizze steht, die erste war es noch, das umzudrehen, sagt. Die erste Idee, nur die Ideenfindung, die interessiert, und in die Fußnote packen wir die Ergebnisse. Ja, eine tolle Grafikerin dabei gehabt.
Ja, das ist ein schönes Buch. Kann ich empfehlen, das steht in den Shownotes.
Nicht ganz so pur. Übersetzt, jetzt viel schöner übersetzt, sodass das rum ist, was es draus geworden ist. Du hast gefragt, was jetzt mit der jetzigen Ausstellung ist, wie das denn zusammengehört. Ja, ich leite es ein mit dieser Hommage an Fuchs, aber es ist keine Retrospektive, sondern es ist ein Plädoyer. Ein Plädoyer für dieses Wirkungspotenzial, die sich die Innenarchitektur erschlossen hat, wirklich sehr breit und sehr besonders, was den Beruf komplett unterscheidet zu der Zeit, wo ich es studiert habe. Und wo man sich auch gegenüber der Architektur sehr erfolgreich, der Hochbauarchitektur und dem Spezialdenken, dem Deutschen, sehr erfolgreich emanzipiert hat.
Ja, ich will nochmal auf dieses Fluide und Kristalline nochmal hin, weil mich das in seiner Einfachheit so beeindruckt hat. Also es ist mit sicherlich alles ein bisschen komplexer, und meine Frage auch dahin zielt, ja, wie in diese Umbruchsphase zwischen dem Grundverständnis, was man sich selber aufgebaut hat als junger Mensch, nämlich zu sagen, okay, durch mein fluides Denken habe ich mir eine Gültigkeit entwickelt, habe es vielleicht, hoppla, auch auf dieser Welle in die Professur geschafft. Und dann ist das aber, dann sinkt es ab. Das ist God given. Das ist, glaube ich, hat viel mit Stoffwechsel zu tun, auch mit, also einfach mit der Kraft, die man noch hat, überhaupt mit dem ganzen Wahnsinn, den man selber produziert, umzugehen. Ist auch eine Typenfrage, weil wenn du dir die ganzen schlauen Leute anguckst, die sich auf die Brooke sich bezieht, das sind ja alles schöpfende Leute, die einen ganz starken Realisierungs- und Verwirklichungsdrang haben, der extrem ressourcenfressend ist. Also dass der Sohn von Emanuel hier von Bach da genau in dieser, in, sag jetzt mal, in der Differenzierungsleistung, die er erbracht hat, so ausbrennt und nicht in die kristalline Phase kommt. Das ist unglaublich tragisch, aber es ist ein Beispiel dafür, wie ganz viel kreative Tätigkeit den Kreateur oder die Kreateurin auffrisst. So, und dann aber kommt man in diese kristalline Phase, und genau diese Zwischending, dass dort, wo das eine nicht mehr ist, das andere aber noch nicht ist. Also man ist nicht mehr so fluide, aber man ist auch noch nicht kristallin. Das ist, das spreche ich jetzt mal von mir selber, schwierig, da eine Orientierung zu finden, zu gucken, was das kann ein Krisenmoment sein. Und da bin ich der Meinung, dass das gerade so eine Professur auch die Möglichkeit bietet, dass in, also man schafft ja auch nicht nur Strukturen der Hochschule. Also ich finde, Kristallin ist ja äußerst strukturiert. Ein Kristall ist, je nachdem, was es für einer ist, aber das ist eine gleichmäßige Strukturierung, sehr fest. So, und von Fluid in fest ist dann fast eine Ossifikation, also eine Verknöcherung. Und das Mindset, was man als fluide denkende Person hat, ist ja diametral gegenüber dem Kristallin. Ne? Und diesen Wechsel hinzubekommen, ist schwierig und klar. Und deswegen ist meine Frage, ist dir das gut gelungen, auch in der Tätigkeit als, also in das, also in die Professur gehen, konntest du dich dem auch bewusst annehmen, dann in die kristalline Struktur zu kommen? Oder hatte ich das gar nicht so oft aber angekegelt?
Sagen wir mal so, ich habe das damals in der Weise nicht reflektiert. Die Erklärung ist vergleichsweise neu, die Überbruchs, das Modell, das ich dann drunter legen konnte. Ich hatte das große Glück, dass ich Mentoren als Studierender hatte, die das genau gelebt haben. Das war in Stuttgart, Robert Hausmann und Klaus Franz und Arne Vorderlau und in Italien Adolfo Natalini, der Superstudio halt in seiner fluiden Phase gemacht hat, in der kristallinen Phase, ein überragender Hochschullehrer war. So, er war mein direktester, vielleicht auch der wichtigste Mentor, den ich hatte. Und das prägt natürlich mit, das ist ganz klar. Du siehst, wie die Dinge gehen. So. Ich habe mir dann noch nicht abschließend Gedanken darüber gemacht, ob sich Dinge dann auch irgendwie totlaufen und du da was anders machen willst oder ob das, dass das eine das andere bewirkt, weil du es nicht mehr machen kannst, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Gewisse vielleicht anders sagen. Interessant ist, ich habe damals in dieser Phase in den Ende der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre viel Möbel gemacht. So. Möbel war eigentlich überhaupt nicht mein Ding von Anfang an. Ich habe mich auch, wo ich in Stuttgart studiert habe, eher bei den Architekten und bei den Innenarchitekten und so weiter gesehen. Und in Italien war das dann interessant, weil gerade eben Natalini gesagt hat, was soll man auch anders machen? Sie machen Innenarchitektur, weil sie nichts zu bauen haben, machen sie das. Und wenn du ein Haus bauen willst, wenn du ein Haus baust, brauchst du 6 Jahre von der Idee, bis es fertig ist, bis du es veröffentlichen kannst, bis du dort in Domus, auch Bauwelt, was weiß ich, eine Position einnageln kannst. Wenn du Möbel machst, kannst du das in 3 Monaten, in einem halben Jahr machen. So, und tatsächlich habe ich auch alle meine Aufträge, letztendlich auch überhaupt das ganze Geschäft, in das ich gekommen bin, meinen Möbeln zu verdanken. In Italien noch mehr wie hier. In Italien hatte ich da eigentlich auch mehr Aufmerksamkeit wie in Deutschland. Aber ich habe dann etwa tatsächlich ab Mitte der 90er Jahre keine Möbel, keine Gegenstände mehr gemacht. So, ich habe Architektur gemacht, Innenarchitektur gemacht. Und lustigerweise habe ich so vor 3 oder 4 Jahren wieder angefangen, damit mache ich jetzt unter Möbel, mache Gegenstände. Keine Ahnung, ich wechsle jetzt ja auch ein Stück weit die Phase, weil ich mich jetzt dann hier ausklinge und ein neues Kapitel für mich ausschließe. Und manchmal lache ich mit meiner Frau drüber, dass es wieder so anfing wie damals. So, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich in 20 Jahren, wenn wir zusammensitzen, werde ich dir darüber berichten, was rausgekommen ist.
Und ich möchte, du bist ja nicht nur Lehrender gewesen oder bist nicht nur Lehrender, sondern auch in der akademischen Hochschulentwicklung oder akademische Selbstverwaltung in der Hochschulentwicklung tätig gewesen. Du warst Dekan des Fachbereichs Design, du warst Rektor der Hochschule. Auch da bereitet sich niemand drauf vor.
Ja, ja. So ist es, genau. Beides waren für mich letztendlich Projekte, wie auch die Lehre für mich ein Projekt ist. So, das heißt, da geht's um irgendwas und ich bin mit Haut und Haaren da dabei. Für mich war das nie ein Karriereschritt, jetzt Dekan oder Rektor zu werden, was meine Umgebung auch ein bisschen irritiert hat.
Aha, verstehe ich nicht.
Ja, also sag mal, ich habe beides dann wieder gelassen, bin in die Lehre zurückgegangen, weil das eigentlich mein eigenes ist. Ich habe mir für das Dekan sein, damals musste man von Diplom auf Bachelor Master umstellen.
Ja.
Und wenn wir das so gemacht hätten, wie das Bologna wollen hätte, hätten wir heute keine Grundlagen. Wir hätten ein sechssemestriges Bachelorstudium mit 2 Semestern Master machen müssen. Da kannst du nicht ein Jahr davon Grundlagen machen. In 2 Jahren kannst du keine Architektur oder Innenarchitektur studieren. Und deswegen, ich habe dann gelesen, dass man, wenn man eine Experimentalvariation von Bologna hat, wenn die positiv evaluiert ist, darf man sie behalten. Dann wird man das Ding so gar nicht mehr durchkriegen.
Mit unseren tollen Grundlagen.
Das ist eins. Ja, genau. Und das habe ich genutzt und deswegen, wir waren mit die Ersten, die überhaupt als Kunsthochschule Bachelor Master hatten und wir uns mit Martha Lehn und Weiner beraten und so weiter. Letztendlich kommen jetzt alle so mehr oder weniger dorthin. Bachelor Master war ja im Grunde genommen jetzt nicht unbedingt ein Segen in diesem ganzen Konzert, aber für mich war es ein Projekt, daraus was zu machen, was unsere gute Struktur, die wir in der Burg übernommen haben, eine Zukunft gibt, aber kompatibel ist mit dem, was das Ministerium als unser Fenster von uns verlangt hat. So, und als Rektor hatte ich mir eine ähnliche Agenda, eine 10-Punkte-Agenda vorher mit meinen Mitstreiterinnen gegeben. Das hatten wir uns vorgenommen. Und als das beendet war, habe ich mich gefreut. Es gibt sonst in keinem anderen Umfeld, dass ich wieder hier zurück kann mit meinen Studentenarbeit. Mhm. Also das heißt, kein Funktionärsjob, kein Karriereschritt, sondern eine, so wie in einer WG, wo dann halt jeder mal die Verantwortung übernimmt und die Kasse oder den Sprecher gibt. Und dann ist aber auch wieder gut.
Und dennoch erfordert das ja eine gewisse kristalline Kompetenz an der Stelle. Ne? Also ich glaube, mit einem als fluider Charakter oder als Person mit einer starken fluiden Identität noch, ist es fast, also ich gucke immer da drauf und denke mir so, um Gottes Willen. Also das, was, welche Kompetenz muss man, also was für ein Fell muss man noch haben, um in diese Prozesse so selbstbewusst und auch resilient reinzugehen, weil es eben Verwaltungsprozesse sind, da sind Amtsgeschäfte zu tun und sowas.
Also das ist natürlich auch ein Stück weit der Wille, die Leute, sie sagen, sie wollen es professionalisieren. Ich sag,
wer ist der?
Die Politik.
Ach,
das Professionalisieren. Ich sag, es ist genau der falsche Schritt. Eine Selbstverwaltung lebt nicht von Professionalisieren. Wir sind Laienschauspieler und verwalten uns selbst. Das ist was völlig anderes. Ich war da immer dagegen und es war meine Bedingung, dass ich weiter zur Hälfte in der Lehre bleiben kann, wo ich Rektor gegangen bin. Das haben wir dann so aus, obwohl man 100% eigentlich das machen muss.
Wie hast du das nicht gekriegt?
Stuckert hat dann, unser Kanzler hat dann gesagt, naja, also damals hauptberuflich heißt mehr wie 50%. Und dann machst du das 51% und wir haben uns dann geeinigt drauf. Ich habe mir dann zwar Gastprofessoren genommen, aber ich habe die Aufgaben geschrieben und habe dies dann die Lehre selber haben dann die Gastprofessoren gehabt. Und ich bin immer zum Zwischenkritik und Schlusskritik und so weiter gekommen, bin auch die Exkursionen mitgegangen und so weiter. Es geht schon irgendwie.
Mhm.
So. Ich glaube, wir sind deswegen auch so eine gute Schule, weil wir noch nie einen Rektor oder eine Rektorin von außen hatten, sondern immer eine Kollegin oder einen Kollegen, der das halt als Primus inter pares die Interessen seiner führt. Da ist aus meinem Verständnis der Schlechteste immer noch besser wie der Beste von außen, weil dann bist du Fremdverwalter.
Aber wie kommst du auf den Gedanken, dass es Rektoren von außen gibt?
Überall gibt es solche. Es gibt
Ach so.
Stuttgart. Ja, überall. Es finden sich keine Kollegen mehr, die das macht. Stuttgart, München. Nee, München, glaube ich, sind noch. Also, aber die überwiegende Teil sind alles Rektoren oder Rektoren von außen.
Die dann wie wir zum Beispiel unsere Kanzlerinnen und Kanzler finden, über externen.
Genau, machen Ausschreibungsverfahren und dann kommen die und machen dann das.
Interessant.
Ja.
Wusstest du, ich dachte doch, das ist so Usus, ja, wie wir das machen.
Dann sagen wir so, ich bin halt so in der Nach 68er Zeit sozialisiert. So, das heißt, war einfach das Wesentlichste, dass man gesagt hat, Demokratie lebt vom Mittwoch. Ich war in der Selbstverwaltung, in der Schule schon aktiv. Ich war als Student in der Selbstverwaltung tätig und ich bin war als künstlerischer Mitarbeiter, als Assistent in Stuttgart schon im Senat und hier war ich tatsächlich, habe das Kunststück fertiggebracht. Vom ersten bis zum letzten Senat meiner, die es mitgeht. Bin jetzt in der achten Amtszeit.
Senator? Naja. Nee, dass noch die Iden kommen, ne? Okay.
Ja, da muss man sich mal fragen, wie rückt man auf, bis man Ehrensenator wird. Aber so, das heißt, das war so ein Kammerton. Einfach mit, das ist ein Teil meiner Sozialisierung. Ich glaube, heute werden junge Leute nicht mehr so sozialisiert, was schlecht ist, wofür wir eigentlich sorgen müssen. Denn die Selbstverwaltung nochmal ist unser höchstes Gut. Wir haben uns halt Geschicke selber in der Hand. Das neidet uns die ganze Welt. Das ist in der Hochschule einzigartig in Zwischenzeit und das ist ein hohes zu bewahrendes Gut und das Gott gibt's nicht alleine.
Mhm.
Das gibt's nicht zu hinter.
Warst du vorher Prorektor oder sowas? Konntest du da schon mal so reinschnuppern?
Nee. Nein, aber ich war ja Dekan.
Mhm.
Ich war Dekan in einer harten Zeit, wo es viel durchzufechten gab. Es fallen natürlich jetzt auch nicht alle toll, dass man alles auf den Kopf stellen muss, aber ich half nichts.
Mhm.
Es war bei mir ja jetzt nicht nur diese Ost-West-Geschichte, sondern es war ein Generationenkonflikt, das ist klar. Ja, ich war, wo ich Dekan geworden bin, 42, 41,
mhm.
junger Typ, vergleichsweise.
An der Schwelle von Fluid zu Kristallin.
Mhm. Mhm. Nein. Und genau, so. Das war aber mir von Anfang an klar, dass das eine Phase ist, die ist dann damit auch die auch irgendwann mal endet und ich dann wieder schwerpunktmäßig das machen will, wo ich bis heute einfach mein wesentliches Adrenalin generiere mit anderen was. Das im Büro ist oder
ich. Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf raus. Das fand ich sehr schön, als du das vorhin gesagt hast, dass man immer noch so seine eigene Praxis haben muss und man den Studierenden nicht den Arbeit neidet. Wie kriegst du es übereinander? Die Praxis und die Lehre. Das sind ja auch quasi als Architekt, Innenarchitekt keine profanen Tätigkeiten, die ja auch.
Also ich arbeite binden. In einem Team, mhm. dass ich den Studierenden auch versuche weiterzugeben, immer in Teams, nie als Einzelkämpfer zu denken. Es ist Mannschaftssport, kein Einzelsport. Und natürlich haben sich dann in den Projekten, die ich nebenher oder die ich neben der Professur auch als wichtige Inputgeber gemacht habe, muss ich halt viele Anteile abgeben, so die ich halt selber machen konnte und jetzt sich wahrscheinlich wieder ein bisschen ändern. Aber das ist eben so und du musst halt sehr diszipliniert sein. So, das ist auch wieder eine Gabe, das erfährt man und auch erst mit der Zeit, wenn man das ist oder kann, also das dann wohlfühlt oder nicht. Ich hatte das Glück und
Disziplin macht dir nichts auf?
Nee. Nee, im Gegenteil. Also sagen wir so, das ist so der Beat, ja?
Mhm.
So ist das ein Takt. So, der so durch mein Leben läuft und mit dem komme ich gut, ja.
Mhm. Gut. Ich glaube, wir kommen zum Ende. Ich guck mal. Ach doch, nein, lass uns doch unbedingt noch über. Jetzt habe ich. Was war toll daran? Was hat dich auch genervt? Hier steht noch. Ich habe auf meine Fragen. Was war toll an der akademischen Netzwerkung? Du hast das Plädoyer hast du gehalten, aber was hat genervt? Das muss ich gleich mal ehrlich.
Also
die Disziplinlosigkeit.
Nee. Ich lasse es eigentlich nicht zu. Diese negativen Seiten, die man jetzt bei allen Dingen, die man gerne tut, die man es aufgezählt hat, gibt's immer auch Schattenseiten.
Mhm.
So.
Aber die unterwiegen.
So, und die lässt man abdruckt, die gehören einfach mit dazu. So. Nur dann, ich verschwende wirklich viel Zeit drauf, mich in gute Laune zu bringen. So. Mich, nur wenn ich gut drauf bin, kriege ich auch einen Schwung in mein Seminar, auf meine Aufstelle oder wie auch immer. Und klar, da hast du. Wenn du Energie in Lavoyanz verklätst, dann nimmst du dir selber wichtigen Kaffeeschuss.
Wie machst du das? Du verwendest, ich zitiere dich, du verwendest viel Zeit, dich in gute Laune zu bringen.
Also ich vor wichtigen Dingen gehe ich morgens laufen, so gehe ich duschen, lese ich Zeitung und so weiter. Ich sammle mich und bringe mich auf den Punkt, wie das ist, wenn du Marathon machst.
Hast du das gemacht?
Ja, ich habe für Marathon. Ja, komplette. Und da musst du dich auch, das ist auch eine Frage der Disziplin, dich quälen zu können. Aber es ist auch ein guter Lauf zu sich selbst. So, also das heißt, du hast viel Zeit, obwohl du die in der Vorbereitung 3 Stunden läufst und so weiter. Und da kannst du dann Dinge im Kopf vor- und zurückdrehen. Ich kann es inzwischen auch ohne Marathon. Aber ich laufe, beschäftige mich da mit Dingen, wo ich gern dran denke. So.
Das ist lustig, ne? Ich habe jetzt nämlich auch kürzlich angefangen mit dem Laufen. Und dann kommt in der Tagesschau, dass so ein Typ den Marathon in unter 2 Stunden läuft. Und ich habe das zu meiner Frau gesagt. Das ist völlig absurd. Das ist völlig absurd. Das ist, wie geht das? Und dann siehst du diesen Rennen. Also wie ich früher beim 60-Meter-Lauf in der Schule, ist der da, nämlich so, okay, da bin ich raus. Aber dieses, man gelenkt da an Sachen. Es ist ein Moment, Gedanken zuzulassen. Die poppeln da so rein. Und dann dürfen die mal kurz da oben drinne wohnen und ihre Kreise ziehen, weil ich habe ja gerade nichts Besseres zu tun, als jetzt noch eine Dreiviertelstunde hier lang zu flitzen.
Sie nehmen dann aber ihre Giftigkeit,
ja,
so gelassen, und schiebst man weg und kochen, dann gehst duschen und dann machst du Kaffee und dann hat sie das alles LMH schon sortiert.
Mhm.
Ein wichtiger Punkt.
Marathon Sensor.
Ja,
es. Wie viel? Verstehe ich. Okay. So, du hast aber deine Ausstellung jetzt in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt bei uns direkt neben der Hochschule. Eröffnet wann?
Öffnet am 1. Juli und schließt mit unserer Jahresausstellung am 19. Juli.
Also knapp 3 Wochen.
Und es ist anhand von 12 Indikative, also Indikative sind zur Handlung auffordernde Verben.
Imperative?
Nicht Imperative. Also zur Imperativ, ja, das ist eigentlich der Befehlston. Im Indikativ ist eher das, was in anderen Sprachen des Gemundiv ist. Das heißt, das zum Machen verneinen. Ist doch freundlicher. Freundlicher.
Ja, okay.
Das ist zum Beispiel, wenn du sagst,
wie Index.
Blickwinkel.
Anzeigend.
Anzeigen. Genau. Blicken. Genau. Anzeigen. Aber Anzeigen ist ja auch zwischen Befehlen und zwischen Anzeigen ist eine höfliche.
Hinweisend.
Mhm. Und ich versuche daran, wie gesagt, zu zeichnen, wie sich unser Berufswert entwickelt hat, und zeige das an 15 Projekten, die ich in den letzten 32 Jahren wir den Studieren gemacht haben, 15 von 57. Natürlich war die Auswahl dem geschuldet, wo es nicht irgendwas zum Zeigen ging, heben wir nichts auf. Aber schon auf dem Mix, um zu zeigen, dass wir nicht Plänefabrizier sind. Das Ideenfabrizier, und das zeigt sich in ganz unterschiedlichen Medien, Modell, in der Zeichnung, im Videofall, ja. Es ist eigentlich die neue Form, wo komplexe Dinge anderen Menschen beigebracht wird, so.
Mhm.
In Gegenständen, die als Prototypen durch die Benutzung erfahren werden, kann die sonst immer so will.
Klingt ja jetzt gar nicht so besonders.
Was hast du hier vorgestellt?
Nein,
dass dort jeden Tag ein Ei explodiert.
Ein großes wissenschaftliches Ei explodiert. Nein, also das heißt, das sind Studierendenarbeiten.
Wenn sich Studierende bei uns bekamen, haben wir ja das Motivationsschreiben. Ich sagte, von 100, die uns schreiben, sind gefühlte 70 oder 60, fangen damit an, dass ich schon über Garnett zu kommen konnte.
Ach echt, bei uns steht immer, schon als Kind habe ich gern gezeichnet.
Es spielt keine Rolle, aber sie haben schon gerne in der Zimmer umgekommen. Und sie haben wollen, dass die Leute sie wohlfühlen. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe viel gemacht in den letzten 40 Jahren, wo ich selbstständig bin. Mhm. Aber ich glaube, ich habe noch nie die Honor eingerichtet. Mhm. Als Innenarchitekt. Das heißt, wir müssen bei den Menschen, wie bei unseren Studierenden, gucken, ob sie nachher nicht auch klarkommen, dass Innenarchitektur viel komplexer, viel breiter ist und viel freibleibender ist. Wir helfen anderen Leute, selber ihren Mind zu richten. Das ist der Punkt. Ein guter Schnitt ist, da kannst du nichts falsch machen. Es ist egal, was bergauf du willst, trotzdem immer noch. Es ist halt nicht ein berührendes Umfeld. Das macht. So, und das heißt eben, Einsatz in vier Wänden, was du sicherlich kennst, dass unser ein absolut irgendein so ein Trainer, aber alle kennen, das ist so Mittagssächlung, Kaffeine, ich denke.
Ja, doch, davon habe ich schon gehört. Ja.
Dann ging der jetzt mit Power rein und so, oh, China, nein, und so. Und dann sagen die, okay, ich bin die nächste China. Ja, immer. Es ist alles wunderbar und es hilft, die Freude auf den Beruf zu projizieren, was wir machen, ist aber was völlig anderes, auch nicht weniger Schopf. Ganz im Werbschopf. Es gibt keinen Job, der zweimal geht. Wir arbeiten immer mit anderen zusammen. Wir schaffen immer den Rahmen, in dem sich irgendwas ergibt. So. Und das zeigen meine Ausstellungen. So, das ist eigentlich das Unspektakuläre, zu zeigen, wie ein Innenarchitekt, eine Innenarchitektin in die Gesellschaft einwirkt. So.
Und dazu gibt es eine Publikation.
Dazu gibt es eine Publikation. Diese Publikation erscheint im Yogis Verlag in Erlin. Das ist ein Partnerverlag vom Dürkhäuser Verlag, die sich mit den Fundamenten der Architektur und der Ausprägungen befasst. Und das Buch heißt Nach innen gedacht. Und versucht auch dort als Kammerton, als roten Faden aufzunehmen, dass es nicht so sehr draus gibt, wie es ausschaut. Das Einzelne wichtig, was für uns als Machende nur im zweiten Fall wichtig, sondern was es bewirkt, wie es eine Wirkung erzielen kann und was wir bewirken wollen. Und das ist erstmal eine Geschichte, die im Kopf stattfindet und dann erst zu machen geht. Und dieses nach innen denken ist eigentlich der Beginn der Auslöser. Und zwar nicht nur für Studierende, sondern auch für uns, für jeden.
Und du hast gesagt im Vorgespräch oder in dem, als wir so hin und her geschrieben haben, das ist ja keine Retrospektive, dafür bist du noch viel zu jung.
Ja, genau. Also ich meine, man könnte jetzt sagen, ein Best-ofs durchdekliniert von jedem Jahr.
Ich nehme auch einen Schluck Kaffee. Ja.
Von jedem Jahr gibt's dann irgendwas Bahnbrechendes. Es interessiert mich nicht, sondern interessiert eher das, was gleichzeitig aus einem bestimmten Blickwinkel, einem bestimmten Tag nebeneinander steht, eine Palette aufmacht, wo dort Optionen sind, wohlwissend, dass neben Win 12 noch 120 andere geben könnte. Es ist immer Heinz Enzym, das was löst, was wir machen, und das eine Chance eröffnet für diejenigen, die nachher damit zu tun haben. Ob das jetzt eine Willkommensgeste auf einer Messe ist, ob das ein Tiny House ist für jemanden, der keine Treppen steigen kann, oder ob das eine Bespiegelung ist über die Qualität der Innenarchitektur für 20 Jahre.
Super. Antwort auf die Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe. Was machst du denn jetzt, wenn du aus deiner Hochschulzeit, wenn die endet? Weil, oder, also, und da frage ich ganz persönlich dich, weil es ist ja für mich noch sehr fern, aber wie stellst du dir das vor, wie das jetzt wird?
Also, die Sache ist kompliziert und einfach gleichermaßen. Ich bleibe einfach Axel Morscholl. Das war ich vorher. Das bleibe ich danach hart. Und das, was um mich rum irgendwie sich an die mir ändert, da übst du mit jedem Projekt, das du machst, Du machst, baust zwei Jahre Haus, dich interessiert nichts anderes, du kennst jede Ecke von dem Plan, du weißt alles über die, deinen Flaschner, seine Probleme, die sind, so die Köln-Nachbar.
Was ist denn ein Flaschner?
Ist ein Installateur.
Ah ja,
Die schauen wir erst einmal. Und dann ist das Bauwerk fertig. Machst du Fotos und die bleiben dir und dann hast du das nächste, dann fingen die ganz anderen beiden Leben im Leben wieder. Ja, so wird das auch mal in Ebenwälder gehen und ich freue mich schon, in anderen Kreisen zu schwimmen. Für mich ändert sich weniger, als man denkt.
Naja, du wirst nicht mehr so oft nach Halle fahren, du lebst in Stuttgart.
Ich würde nicht öfters nach Italien fahren. Das ist kaum, die Bahn ist inzwischen so schlecht, dass Florenz kaum weiter weg ist wie Halle. So, der Beat ist das.
Das lassen wir doch als Schlusswort stehen. Dank dir, Axel. Wir lassen sie noch kurz still und geben noch kurz das Wort der Heizung.
Du musst das als, als das Probieren des gregorianischen Gesangs unserer Technik.
Ein gregorianischer Flaschner hat im neuen Lehrklassengebäude der Burg Gebichenstein 2024 die Heizung eingebaut. Okay, wir machen Schluss. Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.